Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Check-Folge vom Streamgestöber, eurem Podcast für alles rund um Serien und Filme, die es bei Amazon, Netflix, Sky und den 100 weiteren Streamingdiensten zu sehen gibt. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und habe heute digital an meiner Seite den Yves. Hallo Yves.
Hi, freut mich echt doll hier zu sein.
Schon wieder. Heute ist nämlich eine ganz besondere Folge im doppelten Sinne, denn zum einen ist es die 100. Folge, also Trommelwirbel, lass die digitalen Korken knallen. Wir feiern und auch besonders, wir nehmen diese Folge schon zum zweiten Mal auf und beten jetzt, dass uns die Technik nicht wieder verlässt.
Also, oh, es war so traurig, wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Und
ich behaupte jetzt einfach, es war der beste Podcast, den wir jemals gemacht haben, der sich nie wieder reproduzieren lässt.
Wir hatten aber auch einen genialen Gesprächsfluss. Aber es passiert sowieso häufig, wenn du und ich über The Walking Dead sprechen. Generell können wir ellenlang sprechen. Das ist auch das, was die Streams toll macht.
Genau, wir sprechen heute über The Walking Dead, denn wir sind The Walking Dead Fans mit Leib und Seele und haben kein Problem damit, auch zweimal über vier The Walking Dead zu sprechen. Wir reden über unsere Hassliebe nämlich heute zum Spin-off Fear The Walking Dead und die ganz tolle, Achtung Spoiler, 6. Staffel. wenn ihr noch gar nichts von Fear gehört habt, oder wie viele die Serie abgebrochen habt oder wie wir beide euch durchgekämpft habt, dann wollen wir euch so einen kurzen Überblick über die Evolution geben der Serie kurz einmal und dann reden wir nochmal über die 6. Staffel, warum sie sich richtig lohnt und ihr die Serie deswegen gucken solltet. Fear the Walking Dead gibt's in Deutschland bei Amazon Prime Video zu streamen. Und diese Woche hat sich jetzt die 6. Staffel in die Winterpause verabschiedet und wir haben ein bisschen Redebedarf.
Ja,
aber bevor wir über Staffel 6 reden, Yves, erklär unseren Zuhörenden doch einmal, was ist Fear the Walking Dead?
Okay. Fear the Walking Dead war ursprünglich ein Prequel-Spin-off zu The Walking Dead. Das bedeutet, es gab keine wirkliche Verbindung zu den Charakteren, aber es hat in der gleichen Welt von The Walking Dead gespielt. Und zwar einige Zeit vor der ganzen Rick Grimes-Nummer und seinem Koma und so weiter und so fort. Und diesmal nicht im Süden von Amerika, sondern in Kalifornien, in Los Angeles genau. Und wir haben dort so ein bisschen die Anfänge der Zombie-Apokalypse gesehen und das aus den Augen einer Patchwork-Familie namens Clark. Madison Clark war so die Mutter und die Leading Lady der Serie und Nick, ihr Sohn, war die zweitwichtigste Hauptrolle. Wir hatten diese Familie Clark, ihren Ehemann Travis, den Sohn aus zweiter Ehe noch mit reinbringt. Madisons Kinder waren Nick und Alicia. Und wir haben so ein bisschen gesehen, wie das im Hintergrund so ein bisschen losging, was ich sehr cool fand. Mal sieht man so einen Walker irgendwo latschen, aber waren sich nicht sicher, ist das jetzt ein Betrunkener oder ist das ein Untoter? Ziemlich cool gemacht. Und dann hat man so ein bisschen gesehen, wie die Regierung auf dieses Problem reagiert hat, wie es zu Ausschreitungen auf der Straße kam und so weiter und so fort. Und wir haben diese Familie verfolgt, auch ein paar Leute, mit denen sie sich zusammengetan haben. Das passiert halt immer in diesen Serien. Da war zum einen Daniel Salazar, ein Barbier und Friseur mit einer sehr, sehr düsteren Vergangenheit. Sehr interessanter Charakter. Und der faszinierende Victor Strand, der Conman, Betrüger aus Fear the Walking Dead, der es irgendwie immer schafft, sich hoch zu lügen, hoch zu betrügen und egal wie Schlechtes um die Welt steht, er kann eigentlich Champagner trinken und ihm geht's gut. Und die haben sich so ein bisschen durchgeboxt bis nach Mexiko in Staffel 2. Ich weiß nicht, wie spoilerlastig wir jetzt werden.
Ja, wir können schon über den großen Bruch reden. Wir sagen einfach Achtung, Spoiler, weil die Serie entwickelt sich halt, oder sie schlägt so viele Haken und entwickelt sich so krass über die Staffeln, dass wir einfach über ein paar Spoiler reden müssen.
Okay, ja, dann in Staffel 3 hat sich für mich persönlich erst Madison richtig als Hauptfigur herauskristallisiert. Ich finde, in den ersten zwei Seasons war es immer entweder Madison oder Nick. Es war recht schwer. Die zweite Season war für mich sogar eher Nick. Und die erste war so kurz, dass ich noch nicht so eine richtige Hauptfigur hatte. Und in Staffel 3 wurde dann eigentlich klar, ja, Madison ist die Hauptfigur. Sie ist so unsere Rick Grimes-Figur. Und Nick ist unser Daryl Dixon, so ziemlich.
Obwohl ich das tatsächlich ziemlich spannend fand, auch in der dritten Staffel geht die Serie in so eine Richtung, dass wir eigentlich eher der Evolution einer Bösewichtfigur folgen. Ja. Dass Madison eigentlich so langsam zu so einem Bösewicht wird, das fand ich sehr faszinierend.
Finde ich auch sehr geil. Es gab ja immer diese sehr spannende Theorie, die uns ja dann zunichte gemacht wurde, dass wir eventuell bei Fear the Walking Dead eigentlich die Origin Story der Whisperers sehen.
Oh, wir haben so oft über diese Theorie gesprochen.
Wäre auch toll gewesen. Ich glaube, dass Kim Dickens super auch in die Rolle der Alpha gepasst hätte. Aber letztendlich mag ich Madison so gerne als eigenstehenden Charakter und bin auch sehr froh, was die aus Alpha und Beta so rausgeholt haben in der Mutterserie, dass ich es nicht mehr schlimm finde.
Ja, und wer hätte Beta spielen sollen? Also einen besseren Beta als Nick. Ryan Hurst gibt's einfach nicht. Aber Ryan Hurst ist einfach perfekt.
Ryan Hurst ist der beste Beta. Also gut, so ich mag Samantha Morton auch als Alpha, aber Beta-Casting ist eventuell das beste Faust-aufs-Auge-Casting in der gesamten Walking Dead-Welt. Allein schon die Statur. So.
Ja.
Kann man einfach nicht anders sagen. Er ist ein Biest. Und in Staffel 3 gab es sehr viele Konflikte unter unseren Hauptcharakteren, vor allem zwischen Victor Strand und Daniel Salazar. Die haben sich ja sowieso immer gegenseitig bekriegt ein wenig und haben sich nie wirklich gut verstanden. Und das endete wirklich mit einem großen Knall. Ein Damm wurde in die Luft gesprengt. Da war, ich meine, der Showrunner von den ersten 3 Seasons war Dave Erickson, der ja auch ein Co-Producer bei Sons of Anarchy war, eine von unseren beiden Lieblingsserien. Wir beide lieben diese Serie. Und ja, fand ich ganz witzig, dass wie so eine Motorcycle-Gang eigentlich zum Schluss eingeführt wurde in Staffel 3. Die hatten sogar diese Westen. Also ich weiß nicht, das hat mich immer krass an Sons of Anarchy erinnert. Und dann kam es zu einem Knall. Man wusste nicht mehr wirklich, was aus unseren Hauptfiguren geworden ist. Das Letzte, was wir gesehen haben, war Madison, wie sie irgendwie angespült wurde. Und dann, ganz interessant, ging erstmal The Walking Dead weiter in dieser sehr zähen Season gegen Negan. Und als das zu Ende ging, hatten wir bei Fear the Walking Dead einen Zeitsprung. Denn es ging nicht weiter, wo wir die Charaktere zurückgelassen haben. Es ging weiter, im Grunde genommen in der Mutterserie. Es ging weiter mit Morgan Jones, wie er noch von Rick Grimes besucht wird, von Carol besucht wird, von Jesus besucht wird, auf seinem Schrottplatz, also dem ehemaligen Schrottplatz von Jadis, a.k.a. the artist formerly known as, wie war ihr zweiter Name?
Anne.
Wie auch immer. Sie ist die June der Serie. Es geht mir auf den Keks, wenn Leute andauernd ihren Namen ändern. Ich kann mir das nicht merken.
Nennen wir sie Pollyanna McIntosh einfach.
Ja, ist auch ein sehr leichter Name. Und dann ging das auf jeden Fall mit Morgan weiter, der nach den ganzen Traumata, die er auch durchmachen musste in The Walking Dead, das Weite gesucht hat. Und er ist wie so Kane aus Kung Fu für die älteren Zuschauer, die diese Serie vielleicht noch kennen mit David Carradine, Bill aus Kill Bill. Sehr ähnlich. Wurde er wie zu so einer Art Landstreicher. Der ist zu Fuß, aber auch mit mehreren Autos, bis nach Texas geschafft hat. Und dort ist er direkt mit unseren Fear the Walking Dead Charakteren kollidiert. Es wurden neue Figuren eingeführt und mit unseren Urcharakteren Nick, Alicia, Luciana, die irgendwie zurückkamen, wie auch immer. Denen ist er irgendwie kollidiert. Und dann war diese ganze Season, die hat in 2 unterschiedlichen Zeitebenen gespielt. Wir hatten so eine, die schwarz-weiß war. Das war die Gegenwart, wo Nick, Alicia, Strand, Luciana schwer traumatisiert waren, neue Figuren eingeführt wurden, wie John Dory, Althea und eine, wie hieß sie am Anfang noch? Hieß sie am Anfang Naomi? Ja, sie hieß am Anfang Naomi, bevor sie dann in June umgenannt wurde, glaube ich.
Sie hatte, glaube ich, noch einen dritten Namen dazwischen, aber ich weiß.
Ich weiß es schon nicht mehr. Jenna Elfmans Figur. Und Morgan natürlich. Und das war die eine Timeline. Wir wussten nicht, was aus unseren originalen Figuren, wieso die so sind, wie sie sind. Die wirkten sehr düster und hatten auch irgendwie Krach mit einer anderen Gruppe, die sich die Vultures genannt haben. Und dann hatten wir so eine farbenfrohe Timeline, die tatsächlich eine Flashback-Timeline war. Da haben wir auch Madison gesehen. Sie hat für unsere Crew endlich ein festes Zuhause gefunden. Das gab es ja bei Fear eigentlich nie so wirklich. Und das hat ganz gut funktioniert. Die haben sich dort was aufgebaut in einem Baseballstadion. Ziemlich geil. Das bleibt doch für mich eine der besten Locations. Und dann kam der große Schock. Es hat sich herausgestellt. Also es gab 2 große Schocker-Episoden. In Episode 3, was ist passiert, Max?
Sie haben einfach schon wieder einen Hauptcharakter gekillt. Und zwar Nick, der eigentlich der Protagonist ab Folge 1 weil der Darsteller aussteigen wollte. Das hat sich jetzt leider nicht vermeiden lassen, aber das hat mich doch dann doch schon sehr schockiert, dass ich, oh Gott, wo geht das jetzt hin, wenn plötzlich die ehemaligen Hauptcharaktere alle sterben? Das war ja damals schon mit, hieß er Travis?
Travis, ja.
Genau, der wollte ja auch aussteigen, der Darsteller, und dann ist der Charakter einfach aus einem Hubschrauber gesprungen und es war weg.
Naja, aber er war ja vorher schwer verletzt, deswegen.
Ja, genau. Und dann ist er aus dem Hubschrauber gefallen.
Was krass ist, weil Travis' Szene, wo er die zwei Mörder seines Jungen kaputt haut, ist für mich die heftigste Szene in beiden Serien vereint. Das ist für mich die echteste Kampfszene generell in ganz The Walking Dead und die ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Ja.
Super krass. Und für mich hat Fear The Walking Dead in den ersten drei Seasons auch nie in die Welt gepasst von The Walking Dead. Denn so sehr ich The Walking Dead liebe und The Walking Dead für mich auch die bessere Serie ist, ist sie etwas comic-mäßiger als Fear immer gewesen. Fear war immer ein bisschen geerdeter. Da wurde über Sachen gesprochen, die Fans an The Walking Dead kritisiert haben, wie Wasserknappheit, Ölknappheit und so weiter. Bei The Walking Dead gab es dieses Problem nicht. Die haben immer unendlich Munition, die haben immer unendlich Benzin und das ist einfach so.
Obwohl einmal in Staffel 2 wurde es schon sehr comichaft, als sie in Tijuana dann plötzlich Zombiehirne als Drogen verticken.
Ja, aber ganz
ehrlich. Das war schon ziemlich weird.
Aber sowas könnte ich mir sogar vorstellen, dass Leute sowas machen. Also ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt aus der echten Welt. Ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn es so etwas geben würde, dass Leute irgendwo auch da einen Weg finden würden, high zu werden. Ich könnte es mir vorstellen. Und ja, es hat für mich auf jeden Fall nicht in die Serie gepasst, mit so einem Negan, mit einem Baseballschläger und One-Liner und auch nicht mit einem, erst recht nicht mit einem Ezekiel und einem Tiger. So.
Ja.
Und dann war der zweite Schock, der war noch wesentlich schlimmer. Es hat sich herausgestellt, dass Madison, weil wir haben ja nie eine Szene mit ihr und Morgan bekommen oder wir haben sie nie in dieser Schwarz-Weiß-Timeline gesehen, weil diese ganze Flashback-Timeline, die spielt vor ihrem Tod. Madison ist tot, bevor Morgan nach Texas kommt. Und das hat sehr viele Fans, uns beide, glaube ich, mit eingeschlossen, sehr sauer gemacht.
Ab da ist das Fandom, glaube ich, ab dem Moment gespalten. Also ich habe jetzt auch diese Woche einen schönen Artikel über Madison geschrieben. Wir brauchen Madison zurück. Und da habe ich das auch ein bisschen aus den Kommentaren rausgelesen, dass es tatsächlich auch sehr viele Fans gibt, die Madison überhaupt nicht leiden konnten. Ja. Und sie das begrüßt haben, dass sie rausfliegt. Ich fand Madison eine sehr spannende Figur. Die ersten zwei Seasons habe ich auch mal die Serie eher so peripher geguckt und ab der dritten Staffel war ich dann wirklich auch voll drin mit den Charakteren, je näher man die kennenlernt. Also ich glaube spätestens, als jemand das Auge auslöffelt, da war sie meine Lieblingsfigur. Und mich hat das geschockt, dass die Serie jetzt einfach sich dem Gesicht der Serie einfach entledigt hat und dann zur Morgenshow wurde.
Ja, nicht nur das, mir kam es auch so ein bisschen wie eine feindliche Übernahme vor. Ich weiß, ich hau da mittlerweile schon auf ein totes Pferd ein, aber es hat mich auch ein bisschen an zu den.
Dann sag jetzt nicht Star Wars 8.
Nein, Star Wars im Gesamten. Star Wars 8, Star Wars im Gesamten, aber auch, was man jetzt mit Terminator und so weiter macht. Und zwar die Figuren, die alle Fans lieben, werden Nebendarsteller in ihrem eigenen Franchise und entweder schlecht behandelt oder rausgetötet und ersetzt durch neue Figuren, die einem so krampfhaft gegeben werden, so, hier habt ihr neue, seht ihr das, neue, frische Gesichter. Und ich sage, ich weiß, ich habe auch nichts gegen neue, frische Gesichter. Aber ihr müsst verstehen, wenn Leute ein Franchise lieben, sollte man immer vorsichtig sein, wie man mit den originalen Figuren umgeht. Weil auf einmal war Strand, Luciana und Alicia waren extreme Nebenfiguren, die hatten nichts zu tun.
Ja.
Stattdessen hatten wir Morgan, den kennen wir zumindest alle und ich glaube, damals, also gerade als es frisch eingeführt wurde, fand ich das sogar sehr gut gemacht. Seine erste Episode fand ich sehr stark. Aber wir hatten dann den Fokus auf ihm, auf einer neuen Figur namens Althea, einer neuen Figur namens John Dory und einer neuen Figur namens, ich glaube, sie hieß anfangs Naomi, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die waren alle im Vordergrund. So Morgan und neue Figuren. Ah, übrigens, es gibt auch noch die alten. Und so, das ist sowas, was mich generell krass ärgert, wenn man sowas macht. Man sollte vorsichtig sein. Ich finde, es gibt auch genügend Beispiele, wie man beides gut balancieren kann. Gutes Beispiel Cobra Kai, gutes Beispiel Creed. So, wenn ich mir angucke,
ja,
Adonis Creed ist eine tolle Figur, aber Rocky ist immer noch da und hat einen eigenen Arc. Und Das hat mir irgendwie nicht gut gefallen. Erst recht, es waren jetzt auch keine alten Figuren. Was ich damit meine, ist Alicia Strand und Luciana sind jetzt nicht die alten Mentorenfiguren, sie sind auch alle jung. So. Also es hat für mich keinen Sinn ergeben.
Aber sie bekommen halt immer weniger Geschichte und es wirkte halt wirklich so, als ob die neuen Showrunner einfach die alte Serie gar nicht mochten.
Genau.
Und was komplett Neues machen wollten.
Und das mit ihren eigenen Figuren füllen wollen.
Genau, und das war so die erste Hälfte der Staffel, war so der Übergang. Der war ja eigentlich noch ganz gut. Und dann haben sie Madison getötet und dann spielte alles nur noch in dieser monochromen Welt ohne Farbe mit der schlimmsten Bösewicht-Figur, die es jemals in The Walking Dead, glaube ich, gab. Ein Michonne-Verschnitt mit Sandalen, die durch die Gegend läuft und Morgan umbringen will.
Wurde sie nicht häufiger Hobo Michonne genannt?
Ich glaube, ich habe sie so getauft.
Ich habe auch den Namen häufiger im Internet gelesen. Also, du bist da nicht alleine. Ja, dann war es halt, also ich mochte sogar die ersten paar Episoden nach Madisons Tod, weil ich fand, es gab ein paar starke Einzelepisoden. Ich stehe ja eigentlich auf solche in sich geschlossenen Episoden, zum Beispiel bei The Walking Dead ist eine meiner Lieblingsepisoden überhaupt. Daryl und Beth sind in einem Haus und das ist die ganze Episode. Und das ist jetzt nicht irgendwie krass Action geladen, ist jetzt nicht krass viel Horror, aber es ist eine sehr gute Charakterepisode. Ich finde, es gab so ein paar von denen in der zweiten Hälfte von Staffel 4. Es gab eine coole Morgan-Episode, wo er sich nicht sicher war, will ich zurück zu Rick oder bleibe ich überhaupt in Texas? Das fand ich eigentlich eine ganz starke Episode und Morgan, wir durften ihn auf dem Klo sehen.
Und ich mochte tatsächlich sehr diese Standalone-Folge von, ich nenne sie jetzt June und John.
Ja, die
wo
war.
Wo sie in dieser Hütte zusammenleben und das war schon toll.
Das war ganz süß und ich mochte auch sehr gerne, also meine Lieblingsepisode von all denen war Alicias Episode, wo sie auch in einem Haus ist mit der Mörderin ihres Bruders. Und die beiden können nicht raus, weil so ein
Das war der Zombie-Hurricane.
Genau,
der Zombie-Kane.
Genau, wo so ein Hurricane draußen ist. Und das fand ich eine richtig starke Episode. Das war auch für mich so die beste Alicia-Episode, die Serie je hervorgebracht hat.
Ja.
Und die hat mich auch so ein bisschen an die alte Seele von Fear erinnert, dass die das nicht ganz vergessen haben. Aber dann wurde es recht langweilig. Es ist einfach nicht wirklich viel passiert. Und dann gab es Staffel 5. Und Staffel 5 stand eigentlich unter einem recht guten Stern, weil wir hatten zumindest jetzt eine Richtung. Unsere Crew, die halt sehr traumatisiert war, was ich auch cool fand, dass man Luciana, Alicia und Strand zusammengeworfen hat, weil man gesagt hat, das ist eure Familie aus Season 2 und 3 zumindest.
Bis dahin konnte man die beiden Showrunner noch so ein bisschen unter Schutz nehmen und sagen, die müssen sich erstmal eingrooven.
Genau.
Und die neuen Figuren müssen auch erstmal eingeführt werden.
Genau.
Man muss die erstmal kennenlernen.
Genau. Ja. Und ich fand es ganz cool, dass man wie so eine Liebe unter diesen drei Figuren gespürt hat. Unter Strand, Luciana und Alicia. Die waren nochmal ein Mikrokosmos. Als die sich dann Morgans Mission angeschlossen haben, weil die wollten dann wie so eine Art A-Team werden innerhalb der Zombie-Apokalypse. Und ich fand die Idee dahinter gar nicht mal schlecht, weil jetzt hatten wir was es grundlegend unterscheiden würde von The Walking Dead. Und ich finde, ich bin nach wie vor der Meinung, das hätte man gut umsetzen können. Dann kam aber Staffel 5 und das war katastrophal. Es war einfach katastrophal, kann man nicht anders sagen. Und was schade ist, weil die hatten halt auch angekündigt mehrere coole Sachen. Anfangs, dass Daniel Salazar zurückkehren sollte, der ja auch verschwunden war, mal wieder. Das ist auch so eine Sache. Fear the Walking Dead lässt häufiger Charaktere verschwinden und bringt sie dann zurück, manchmal auch ohne Erklärung. Luciana wurde zurückgebracht und wir wissen bis heute nicht, warum. Wir wissen nicht, wie Nick diese Damm-Explosion überhaupt überlebt hat. Aber ist eh egal, weil er jetzt tot ist. So, Daniel Salazar war schon mal in einer Situation wie Madison, in einem Haus, wo alles niedergebrannt ist. Und irgendwie hat er es überlebt und hat gesagt, ja, ich lag daneben. Wie, du lagst da? Hä?
Er kann sich nicht erinnern.
So, kann sich nicht erinnern. Voll clever geschrieben, ja. Apropos clever geschrieben. World Beyond, furchtbar.
Hast du schon fertig geguckt, by the way? Einmal kurz off-topic.
Die erste Hälfte des Finales habe ich gerade geguckt. Ich gucke gleich die zweite Hälfte des Finales und die erste Hälfte. Ich kann es nicht anders sagen, ich hasse diese Serie. Ich hasse sie. Ich kann auch sagen, warum. Weil erstens, alle Figuren heulen alle 2 Sekunden und sie wurden mir nie als Charaktere eingeführt, dass es mich irgendwie jucken sollte, dass sie heulen. Jeder ist Philosoph und hat immer eine Rede vorbereitet, alle 2 Sekunden und ich, das ist mir scheißegal. Und ich denke mir, Rick Grimes, Madison und Morgan würden euch auslachen. Und nichts ist neu, es ist alles so, wir kennen das alles und wir kennen es in 10.000 Mal besser. Und der Hook ist, aber es gibt diese mysteriöse Gruppe und vielleicht Rick. Und das ist alles, was sie hat, dieses Vielleicht. Also man guckt die Serie aufgrund eines Vielleicht. Nein, Nein, also es ist,
ich nehm's dir vorweg, Rick kommt nicht am Ende vor.
Also es ist wirklich katastrophal. Ich habe selten so gelitten. Ich das ist recht Kontrastprogramm. Ich habe heute Mandalorian gesehen und danach direkt World Beyond. Das ist
das ist aber schon eine Abstufung.
Ja, weil bei Mandalorian dachte ich, ja, das fühlt sich ja an wie 20 Minuten. Was, ist nicht noch mehr Episode da? Und bei der dachte ich, Sebastian, gucken wir das jetzt schon 3 Stunden? Nein, sind erst 35 Minuten. Boah, naja. Egal.
Kommen wir wieder zu Fear the Walking Dead, Staffel 5.
Was jetzt für mich wesentlich besser ist als vorher wegen World Beyond. So, das ist trotzdem katastrophal, aber im Vergleich zu World Beyond, das ist ein Meister.
Ich habe auch geguckt, ich habe tatsächlich World Beyond auch ein bisschen schlechter bewertet als die 5. Staffel von.
Ja, ist auch kein Wunder. Ist wirklich kein Wunder. Und in Fear the Walking Dead Season 5 wurde angekündigt, dass Daniel Salazar zurückkommen sollte. Und dass wir den zweiten Walking Dead Crossover-Charakter haben würden, in der Form von Dwight. Und wir beide, und ich glaube auch Andrea und ich glaube auch Sebastian, wir waren uns ja alle in unseren Walking Dead Live-Talks, Eigenwerbung, waren wir uns sehr einig, dass Dwight eine der besten Figuren und eins der Highlights von der eher mäßigen 8. Staffel von The Walking Dead war, oder?
Ja, finde ich auch. Und er hat ja eigentlich so ein wirklich tolles, also er bringt da ja wirklich was mit rein in 4, also die beiden kennen sich, Morgan und Dwight, und da hat man so viele Konflikte sich schon ausgemalt, wenn die beiden aufeinandertreffen, der ehemalige Savior und der ehemalige
Savior
Rick
Killer.
Mit der Savior Killer, genau, gemeinsam mit Rick abgeschlachtet.
Ja, und dann war es soweit und Dwights erste Folge fand ich ganz nett. Ich fand es auch ganz geil, wie sie Daniel Salazar angeteasert haben, als wenn er der Schurke wird. Ich meine, Strand findet so eine Aufnahme, da guckt der Böse in die Kamera und sagt, Daniel Salazar. Und du, wow, der Kampf zwischen den beiden ist zurück und Dwight, das wird der Wahnsinn. Dwight ist jetzt so nett mit June und John Dory, wie wird das sein, wenn er Morgan sieht? Morgan hat so viele von euren Leuten abgeschlachtet, er hat einem den Magen rausgezogen und nichts. So, ach, du bist da, ja, du bist auch da, ja, super. Und
gut, ich gehe jetzt meine Frau suchen.
Genau, und genauso war es halt mit Daniel Salazar. Es gab eine starke Szene, wo Strand ihm beichtet, was aus Madison und Nick geworden ist. Und die beiden haben sich wirklich kurz angeguckt und die Schauspieler sind halt gut. Das muss man viel lassen, egal wie das ist auch das, was es über World Beyond hat. World Beyond, ich finde den Cast nicht gut. Ich kann muss einfach sagen, ich finde wirklich die Schauspielleistung schlecht bis sehr schlecht. Und bei Fear the Walking Dead, der Cast gibt halt immer 100%, egal wie fürchterlich das Material. Und das war ein guter Moment, aber dann haben die sich zusammengetan und dann ging es irgendwie in der ganzen Season nur darum, lass uns Menschen helfen. Und jeder hat sich angehört wie die gleiche Figur.
Die hatten alle überhaupt keine Nuancen, die waren alle gleich, alle waren altruistisch und wir helfen Leuten und wir wollen mit einem Flugzeug durch die Gegend fliegen und Menschen retten.
Wie so eine Sekte.
Und es gab einfach nur fassungslos weirde Sachen, die da passiert sind. Es ging hauptsächlich um Bierbrauen, es ging um einen Bierheißluftballon, es ging um radioaktive Walker. Also der schlimmste Cliffhanger, den ich je in Walking Dead gesehen habe, Alicia kriegt verseuchtes radioaktives Blut ins Gesicht gespritzt und danach passiert nichts.
Yeah. Katastrophal, wirklich katastrophal. Und dann darf man halt nicht vergessen, hinzu kommt auch noch, dass jetzt so ein Humor drin war in dieser Serie, was gar nicht funktioniert hat. So null, solche Slapstick-Einlagen. Und selbst Morgan wurde zu einer Karikatur von sich selbst.
Ja.
Weil als er auf seinem Friedenstrip in Season 6 von The Walking Dead war, war das mega interessant.
Ja.
Da hat man das noch gut geschrieben, weil er das Gefühl, er muss das machen, weil er war mal genau am anderen Ende des Spektrums und deswegen will er nie wieder zurück. Aber du hast ganz genau gesehen und selbst in Season 6 hat Morgan jemanden das Leben genommen. Und zwar als Carol bedroht wurde und er gesagt hat, ich will dich nicht töten. Deswegen lass sie einfach in Ruhe und du kannst weglaufen. Aber als der Typ nicht gehört hat, hat er ihn abgeschossen und das war auch in dem Moment das Richtige. Der Morgan in Season 5 von Fear hätte Alicia, Strand alle sterben lassen und gesagt, Gott sei Dank habe ich niemanden umgebracht. So.
Ja. Er läuft immer nur durch die Gegend mit seinem Stock. Die stumpfe Seite ist für die Lebenden. Die spitze Seite ist für die Untoten.
Ja, auch so ein Spruch von Jesus. So, also es war halt wirklich nervig. Es war einfach nur nervig.
Und er hat einfach nur irgendwelche Sprüche mal rausgehauen mit I don't die und I lose people, I lose myself. Also er hat immer nur so One-Liner rausgehauen.
Ja, das Krasse ist, er hat diese Sprüche, die mal eine wirkliche Bedeutung hatten für ihn in The Walking Dead. Und als die damals gesagt wurden, haben die einen fertig gemacht. Weil dieser I don't die, der kommt von einer der besten The Walking Dead-Episoden, als Rick Morgan allein in der Stadt gefunden hat, wo er wahnsinnig war. Er hat darüber geredet, wie er jeden verliert und wirklich jeden, seinen Sohn, seine Frau. Und sagt er, ich sterbe nicht, weil nicht die Helden und nicht die Schurken haben die Erde geerbt, sondern die Schwachen. Und ich bin einer von ihnen. Das war so ein richtig, oh, und Leigh James hat das gespielt wie ein Meister. Und jetzt ist das so ein dummer Slogan. Ich so,
okay. Jetzt ist es sein Slogan, ach übrigens, das hier ist meine Serie, ich kann nicht sterben.
Ja, genau. Ja, und dann wurde es immer lächerlicher. Und dann haben June und John geheiratet und dann wurde eine neue Schurkin eingeführt, die hieß Virginia.
Jetzt, wie kann man die denn jetzt eigentlich noch unterscheiden? June Dory und John Dory, also ja. Allein die zwei Namen.
Naomi hätte ihr echter Name sein sollen, hast komplett recht.
Naomi Dory. Ja.
Oder einer hätte mit Nachnamen Abrams heißen sollen, weil dann wären sie J.J. Abrams.
Okay. Super Witz,
oder? Ja, Virginia kam dann, die war so eine weibliche Negan, so hat sich zumindest angefühlt und hat dann am Ende der Episode im Grunde genommen alle unsere Figuren verschleppt. Ach ja, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, auch in Season 5. Season 5 sollte die Season sein, die uns ein bisschen was über Rick und diese CRM-Leute verrät, die auch in World Beyond nicht wirklich erläutert werden. Da gab's einen Helikopter und wir, dann gab's eine Episode mit dem Helikopter und einer Frau, die dazugehört und es ist nichts passiert. Das war auch einfach nur Zeitverschwendung. Und
es war eine schöne queere Liebesgeschichte, aber die Folge hat einfach nicht sehr viel erzählt.
Für mich hat nicht mal die Liebesgeschichte in irgendeiner Form Sinn gemacht. Weil diese Frau erzählt, sie ist anscheinend schon lange so eine eiskalte Soldatin und sie erklärt jedem, ich lasse Leute leben und entführe sie oder ich töte sie. Und sie hat Thea, ich glaube, die sehen sich was, einen Tag? Und da wird sie schwach, sagt, okay, dich nicht, dich finde ich ja eigentlich ganz süß. So, selbst das hat für mich null, absolut null Sinn ergeben, weil ich dachte, ja, das sind jetzt die eiskalten Killer und Secret Agents und so weiter. Nö, bei dir ist okay, weil ich habe dich ja jetzt schon 12 Stunden lang kennengelernt.
Aber die 5. Staffel, wenn sie eins gut hat, dann ist es ein Easter Egg in der 5. Staffel, was wirklich cool war. Und das war in Daniel Salazars Plattensammlung eine Schallplatte mit dem Gesicht von
Ryan Hurst.
Genau. Der bis dahin noch gar nicht als Beta zu sehen war, glaube ich sogar, oder?
Richtig. Das, obwohl es kann sein, dass er gerade so um die Zeit circa eingeführt wurde. Vielleicht weiß ich das da.
Und das ist halt so ein Wechselspiel, was dann halt auch in The Walking Dead weitergeführt wurde. Das fand ich ganz cool.
Mhm. Aber es ist halt besser bei The Walking Dead als dieses Easter Eggs.
Ja.
Und Daniel Salazar war nicht mehr Daniel Salazar. Er hatte eine Katze, hat nur gesungen. So, okay. Und Morgan hat sich verliebt. Da hat man probiert. Das war der erste Schritt in die Richtung guter Morgan. Das war der erste Schritt, weil er endlich was anderes gesagt hat, außer I lose people und bla bla bla. Sondern er war, ich wusste gar nicht mehr, dass du dazu in der Lage bist, einen Menschen romantisch zu lieben. Ich so, ach so, das kannst du noch. Und dann kam das Ende, da war diese Female Negan so ein bisschen und sie hat alle entführt, außer Morgan, den hat sie angeschossen und wir hatten erneut einen Scott Gimple Cliffhanger.
Genau, vielleicht einmal so kurz zum Kontext, wenn ihr die 5. Staffel abgebrochen habt oder nicht gesehen habt. Es wurde eine neue Bösewichtin oder eine neue Gruppe eingeführt, die sogenannten Pioniere, angeführt von Virginia, die immer groß ankündigt, sie hat ein Franchise von Siedlungen, die über den ganzen Westen oder über ganz Texas verteilt sind, die sie aber alles mit sehr harter Hand regiert. So ein bisschen wie Negan. Genau, und sie entführt dann am Ende alle von Morgans Mitstreitern und verteilt sie auf die einzelnen Siedlungen. Aber Morgan nimmt sie nicht mit, den schießt sie einfach.
Genau.
Und dann werden wir mit diesem Cliffhanger hinterlassen, Morgan tödlich verwundet und Walker laufen auf ihn zu und dann mussten wir ein Jahr warten.
Genau, und es hat viele erinnert an den Cliffhanger damals aus Staffel 6 von The Walking Dead, wo Negan in die Kamera geschlagen hat und wir wussten, irgendeiner von unserer Hauptcrew ist jetzt tot. Nur, dass bei The Walking Dead kam das am Ende einer Staffel, die Leute sehr genossen haben. Und die waren eher sauer, sagen wir so, ich will wissen, wie es weitergeht, das könnt ihr doch nicht bringen. Und bei Fear The Walking Dead war das eher, ihr quält uns jetzt. 15 Episoden lang mit Langeweile. Und dann denkt ihr, wir schalten echt nächstes Jahr noch ein, weil ihr jetzt euch in den letzten 5 Minuten erlaubt zu teasen, dass ihr Morgan eventuell killt. Und vielen war Morgan mittlerweile egal.
Ja, also ich war auch wirklich eigentlich so weit zu sagen, ich kehre der Serie jetzt den Rücken, ich hatte gar keinen Bock mehr, nochmal weiter zu gucken. Wenn das so weitergeht in Staffel 6 und dann, ja, okay, ich muss es für die Arbeit gucken, irgendeiner muss sich opfern, um darüber zu schreiben, wenn es wirklich so schlecht ist. Und dann kam aber der große Schock und der größte Twist in Fear the Walking Dead, es wurde plötzlich gut.
Ja, weil jetzt kommt eigentlich erst das Hauptthema. Jetzt kommt das Hauptthema dieses ganzen Podcasts. Staffel 6 von Fear the Walking Dead. Du hast mich angeschrieben und gesagt, Eve, es ist gut. Und ich, wirklich? Und ich habe dann die Episode geschaut. Ich wollte von dir keine Spoiler, kein nichts. Aber ich wusste, dass sie dir gefallen hat. Und ich so, wow. Und ich bin wesentlich netter zu Fear the Walking Dead als Max, muss ich dazu sagen. Ich habe selbst bei Staffel 5 probiert, Entschuldigungen zu finden für viele Sachen, bis sie mir irgendwann ausgegangen sind.
Das war immer noch dieser Hass auf die Showrunner, dass sie mir Madison genommen haben, deswegen.
Genau. Und Staffel 6 geht los und die erste Episode ist eine der besten Walking Dead-Universums-Episoden vielleicht aller Zeiten. Also gerade für mich, ich bin Western-Fan. Ich sag's ja immer wieder, ich liebe Western, deswegen liebe ich auch so The Mandalorian und viele Motive, die man jetzt immer wieder in Hollywood wiederfindet. Ich glaube, der Western hat wie so eine Art Revolution wieder und er ist irgendwie wieder cool geworden. Aber gerade dieses Spaghetti-Western, das mag ich. Also nicht diese klassischen John Wayne-Dinger, sondern eher die Clint Eastwood-Nuancen, wie du gesagt hast, Anti-Helden.
Und da, finde ich, hat die Serie endlich zu sich gefunden. Seit Staffel 2 spielt die Serie so in den Südstaaten, so Texas, Mexiko. Und jetzt, das erste Mal, geht sie halt wirklich auf dieses Western-Feeling ein und ist wirklich ein Western. Die Leute kleiden sich alle, die Bösewichte, das sind alles, alle mit Western-Hüten und auf Pferden reiten sie durch die Gegend. Du hast endlich wirklich dieses Gefühl, die haben es halt auch, wie so ein Western-Heist gibt's dann auch. Das finde ich sehr cool. Und man muss einfach sagen, die Serie erfindet sich halt eigentlich schon mit jeder Staffel immer wieder neu.
Ja.
Also die erste Staffel hatten wir dieses California-Prequel.
Mhm.
In der zweiten Staffel gab es dann so einen Roadtrip mit einem Boot in Richtung Mexiko. Und dann waren sie einmal in der zweiten Staffelhälfte in so einem riesen Hotel. Das war auch ganz cool.
Das war sehr
und
cool.
Und die dritte Staffel geht dann nochmal in eine neue Richtung. Die hat auch einen anderen Look plötzlich. Wo sie dann auf so einer, war das eine Farm, war das, glaube ich, wo sie gelebt haben?
Eine Ranch, ja.
Genau, diese Ranch, genau. Und die entwickelt sich halt immer neu. Deswegen kann man natürlich sagen, okay, das war nur ein Versuch mit diesem Comedy-Einschlag und es gibt ja immer noch die Staffel darauf, dann findet sich die Serie wieder neu. Aber ich glaube, so radikal wie in der 6. Staffel hat sie sich noch nie neu erfunden, weil sie auch das ganze Format plötzlich geändert hat. Es wurde jetzt so eine Art Anthologie und jede Folge folgt einem anderen Charakter. Es gibt auch immer schön in diesem Intro jetzt, wird dann so diese Silhouette von einer Figur dann immer gezeigt, die dann jetzt in dieser Folge im Mittelpunkt steht. Und das tut der Serie unglaublich gut, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Serie hat sehr viele Charaktere in den Hintergrund verbannt. So vor allem die alte Garde aus den ersten 3 Staffeln. Und jetzt umgeht sie das, indem sie einfach sagt, jetzt sind alle gleichwertig. Es gibt, bis auf Morgan, das ist wieder eine andere Sache, der ist immer da. Aber sonst alle im Ensemble kriegen mal ihren einen Moment, um zu scheinen, wollte ich gerade sagen. Genau. Und kriegen so ihre eigene abgeschlossene Handlung mit einem eigenen Charakterbogen innerhalb von einer Folge. Und das funktioniert einfach hervorragend, finde ich.
Ja, also direkt die erste Episode war für mich ein Mix aus ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Und deswegen habe ich sie auch so geliebt. Erstens, hast du mir gespoilert, es gibt wieder Farbe. So, und das ist auch okay, die sieht wieder schön aus, die Episode. Zweitens hat mir dieser Comic-Touch in der Intro-Sequenz sehr gut gefallen. Hast du davor schon angesprochen, dass man jetzt immer die Silhouette sieht, gezeichnet, was ein bisschen an den ganzen Origin von The Walking Dead erinnert, und zwar die Comics von Robert Kirkman. Dann vom Plot her war das für mich ein Mix aus Rick Grimes letzter Episode. Und zwar unsere Anführerfigur, schwer verletzt. Wir wissen nicht, ob sie es überleben wird. Blutet gerade so aus, aber hat noch einen letzten Auftrag. Das ist auch so ein bekanntes Western-Trope tatsächlich. Ich meine, du bist ein Fan von Logan.
Ja.
Ja, das ist Logan. Das ist im Grunde genommen Logan. Und auf der anderen Seite hatten wir da dieses Intro, das ich muss es wieder sagen, Western, The Good, The Bad and The Ugly. Also so richtig. Wir haben nämlich so eine Figur eingeführt, könnte genauso gut Angel Eyes sein aus The Good, The Bad and The Ugly. Und zwar so einen richtig coolen Kopfgeldjäger, der wortwörtlich Köpfe jagt. Und der war richtig cool. Ich so, wow, Fear the Walking Dead hat einen coolen Bösewicht. Ich meine, wow. Das letzte Mal, als ein Bösewicht charismatisch war und man ihn gerne gehasst hat, das war Troy.
Ja, stimmt, ja.
Und den fand ich super von Sekunde 1. Ich finde es schade, dass er es nicht länger als eine Episode gemacht hat. Tatsächlich, weil ich fand den richtig cool. Es war ein richtig cooler Schurke mit einer fantastisch riesigen Streitaxt auch noch. Das erinnert dich dann wieder, okay, es ist kein reiner Western, es ist immer noch die Zombie-Apokalypse.
Ja, und das war so ein schöner großer Bruch für Morgans Charakter, indem er plötzlich wieder tötet und sein Stock ist zerstört. Er nimmt jetzt diese Axt plötzlich. Also ich war so froh, dass er diesen Stock endlich wegschmeißt.
Du warst noch nie so froh zu sehen, wie Morgan jemanden getötet hat.
Das war so herrlich, dass er diese Axt, wow. Und jetzt haben wir einen komplett neuen Morgan, der dann nach so einem kleinen Zeitsprung auf dem Pferd reitet mit Rauschebart und Cowboyhut.
Und Hund.
Und Hund.
Detektivhund. Also,
komplett rund erneuert.
Ja, fantastisch. Also ich muss sagen, Morgan, so wie er jetzt geschrieben ist, ich war ja immer ein krasser Supporter von Lenny James. Sowieso, weil ich finde, Lenny James ist ein fantastischer Schauspieler. Einer so der Top 5 Schauspieler in ganz Walking Dead Kosmos.
Ja, und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Ich habe es im anderen Podcast schon mal gesagt. Aber ich muss es einfach sagen, weil es ist einer meiner Lieblingsserien. Wenn ihr Lenny James mögt, dann guckt die britische Serie Line of Duty. In der ersten Staffel spielt er die Hauptrolle. Da gibt's immer andere Hauptrollen. Die ist grandios.
Und wie gut er, ich meine, ich habe ein krasses Ohr für Akzente, ne? Wie gut er den Südstaaten-Akzent macht. Morgan, ich wusste anfangs nicht, dass er Brite ist, okay? Ich wusste es wirklich nicht.
Dann guck ihn mal in einer britischen Serie, da erkennst du ihn dann nicht wieder, wenn er seinen heimischen Dialekt spricht.
Als ich ihn das erste Mal im Interview gesehen habe, ich so, wow, bei Andrew Lincoln ist es ja schon irgendwie schon fast schön, wie karikaturhaft er manchmal den Southern Accent rauslässt. Aber Lenny James, perfekt. Es ist so perfekt. Es ist unfassbar. Jedes Mal, wenn er ist Morgan, er ist nicht mehr Lenny James, er ist so krass Morgan und ich finde es fantastisch. Und ich mochte halt auch immer seine Performances in der Show generell gerne. Ich glaube, ich habe die erste Walking Dead Episode so genossen wegen ihm, wegen dieser Szene am Fenster mit seiner untoten Frau und der Entscheidung, ob er sie jetzt erlöst oder nicht. Das, wenn ich dran denke.
Das war der allererste moralische Konflikt in The Walking Dead.
Ja.
Wo so der Grundstein gelegt wurde.
Und er hat das auch krass gespielt und es wurde uns auch damals nicht verraten, hat er es durchgezogen oder nicht. Wir haben ja später erfahren, hat er nicht, er konnte es nicht. Er hat ja immer wieder das Gewehr weggelegt und angefangen zu heulen. Ich fand, das war eine richtig starke Episode. Es wäre so einfach gewesen, uns einfach so ein Badass zu zeigen, der nicht heult oder so. Aber Morgan war so ein richtig kaputter Familienvater schon von Sekunde 1 und ich habe auch immer gemerkt, wenn Lenny James das richtige Material kriegt bei The Walking Dead, dann haben wir auf einmal eine Highlight-Folge, wie seine eigene Folge, wo er überhaupt trainiert wurde mit dem Stab und so weiter. Die war unfassbar gut.
Mit oder, Eastman war das, ne?
Genau, oder die, wo er und Rick in Staffel 8 mit Saviors eingesperrt waren.
Und die alle abgemetzelt haben.
Unfassbares Schauspiel von Lenny James. Und jetzt ist er, so wie er jetzt geschrieben ist, ist er eine meiner Lieblingsfiguren. Und ich kann endlich sagen, told you so, Morgan hat Potenzial. Und ja,
er ist jetzt in der Staffel so ein bisschen der Klebstoff, der alles zusammenhält. Wir haben so, die einzelnen Figuren sind natürlich alle auf diese Siedlung verteilt und wir haben so einzelne Geschichten von Folge zu Folge, aber Morgan ist immer im Hintergrund und hält das Ganze so ein bisschen zusammen.
Ja, und er macht das klasse. Also ich bin total begeistert, was sie jetzt aus ihm rausholen, einfach nur perfekt. Und das Tolle ist, wir loben jetzt Morgan die ganze Zeit.
Jetzt können wir auch die anderen noch loben.
Ja, und das Krasse ist, die anderen Figuren werden nicht auf Kosten von Morgan ignoriert. Bisher nicht eine Figur bleibt auf der Strecke. Und die einzigen, von denen wir das vielleicht jetzt sagen können, liegt nur daran, dass sie noch nicht ihre Episode bekommen haben und die noch kriegen in der zweiten Hälfte. Das deswegen Luciana oder Daniel Salazar. Aber die kriegen hundertprozentig noch ihre Episoden. Deswegen möchte ich da noch gar nicht meckern. Weil so läuft das einfach in Anthology-Serien ab, jede Woche ein neuer Charakter. Und in der zweiten Episode wurde eine weitere Figur komplett rehabilitiert und das ist Victor Strand, oder?
Genau, der auch nicht mehr Kumbaya singt, sondern jetzt wieder endlich das dreckige Wiesel ist und endlich wieder Victor Strand sein darf, indem er einen Typen kaltblütig ermordet, um sich selbst zu retten und dem einfach aufschlitzt und den als Walkerfutter zur Ablenkung irgendwo hinschmeißt. Und das war so ein geiler Moment. Die Folge fand ich sowieso toll, weil die Walker waren wieder so toll inszeniert, die Maskeneffekten, und das war wirklich spannend plötzlich auch die Folge.
Das ist auch das Einzige, was ich generell, also wirklich ohne Ende loben kann bei The Walking Dead, bei Fear the World und selbst bei World Beyond, was die Masken angeht, geben die sich eigentlich so gut wie immer Mühe. Also ich finde, was die Walker angeht, die haben echt immer noch neue Ideen. Vor kurzem gab es mal einen Bienenwalker so und einen Hirschwalker. Und also die haben echt gute.
Es gibt in der 6. Staffel von Fear the Walking Dead einen Einhornwalker.
Ja.
Das ist mein absolutes Highlight jemals in 10 Jahren The Walking Dead, der Einhornwalker.
Ja, also was Greg Nicotero und sein Team da an Maskenbildner auf die Beine stellen, ist es unfassbar.
Das sind die wahren Stars dieses Franchise.
Ist es wirklich. Und ich habe mir schon zig Behind-the-Scenes übrigens angeguckt von Greg Nicoteros Arbeit, auch generell im Horror-Genre, findest du ganz viel auf YouTube. Wenn man auf sowas steht, super, super cool, wie er so die Ideen pitcht für Designs, sehr geil. Und ja, dann Strand war zurück, hat mir sehr gut, sehr, sehr gut gefallen, dass er wieder dieser Sawyer ist. Er erinnert mich immer an Sawyer aus Lost.
Ja.
In der gleichen Episode dachte ich, wow, was ist aus Daniel Salazar geworden? Haben die ihm eine Gehirnwäsche unterzogen, dass er sich an nichts mehr erinnern kann? Und Daniel Salazar, so geil. Was haben sie aus ihm gemacht?
Er ist wieder Friseur, er kann sich angeblich nicht erinnern und Victor Strand versucht wirklich, der glaubt ihm nicht, der denkt, das ist alles nur eine Tarnung, um sich dort zurechtzufinden, und er schafft es einfach nicht, bei ihm hindurchzuringen, aber am Ende der Folge erfahren wir halt doch, es ist doch natürlich alles nur gespielt und er spielt ein heimliches Spiel und hat mit Morgan
Er ist ein Spion.
Geheime Verbindung. Er ist ein Spion für Morgan, genau.
So geil, auch dass Morgan ihn gewählt hat, ist für mich so auch sehr gut für Morgan geschrieben, weil Morgan ist ein Menschenkenner. Und er wüsste, Strand, kann er dem so hundertprozentig trauen? Oder John Dory, der würde doch sicherlich brechen, weil der ist so ein Herzchen und so ein Seelchen. Alicia rennt immer mit dem Kopf durch die Wand, aber Daniel Salazar ist ein kalkulierter Killer, wenn es sein muss.
Ja.
Und deswegen ist das die perfekte. Finde ich sehr gut geschrieben. Auch da, dass sie die geben den richtigen Figuren das richtige Material. Weißt du?
Vor allem John Dory. Also das ist so eine Detective-Story plötzlich, wo er einen Mord aufklärt in einer Folge, was man überhaupt nicht eigentlich in dieser Serie erwartet, dass man so einen Krimi plötzlich hat. Und er, so dieser Western-Held, der Sheriff, der da durch die Stadt reitet und diesen Mord aufklären will und dabei die ganze Zeit Zahnschmerzen hat, weil sein Zahn fault. Und am Ende ist er wirklich trotzdem dieser ewig positive John Dory wird gebrochen. Das ist so geil gemacht.
Das bricht einem das Herz und das ist halt auch das Tolle, weil es ist an sich eigentlich schwer, diese ewig guten Figuren interessant zu schreiben. Ich meine, so sehr wir unsere Supermans da draußen lieben und unsere Captain Americas, sagen wir Augenzwinkern, aber wie cool ist bitte Tony Stark? So, und ich finde halt, man kann gerade diese sehr, sehr guten Figuren, diese gutherzigen Figuren, die macht man immer interessant, indem man sie in eine Situation bringt, in denen sie gerade ihre Werte verteidigen müssen, wo es schwer ist, genau das zu tun. Superman braucht einen Lex Luthor, weil er wüsste, er weiß, er kann ihn eigentlich in 2 Sekunden umbringen. Aber das macht Superman nun mal nicht. So, und genauso war das mit John Dory. Das fand ich richtig super. Dann eine weitere Figur, die sehr geil geschrieben wird, endlich Dwight.
Ja, wo wir die dritte Crossover-Figur jetzt haben in Fear the Walking Dead mit Sherry ist zurück. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr an Sherry erinnern. Sie war das letzte Mal in der 7. Staffel von The Walking Dead zu sehen. Und ich hatte so gar keine wirkliche Verbindung, weder eigentlich so zu Dwight, weil in der 5. Staffel war mir dann einfach so egal jetzt in Fear the Walking Dead. Mhm. Und Sherry kannte ich sowieso nicht mehr. Aber dann kommt die große Reunion zwischen den beiden. Und die hat mich so von den Socken gehauen. Ich war erschüttert, dass ich plötzlich Emotionen für diese zwei Menschen gefühlt habe. Das war so schön inszeniert.
Und nonverbal. Das ist auch immer das Gute. Sie haben sich wieder getroffen, sind aufeinander zugerannt, haben sich einfach abgeknutscht. Und es war wirklich schön gefilmt, guter Einsatz von Musik. Da muss man auch den Regisseur loben. Das ist Coleman Domingo gewesen, Victor Strand selbst. Ja. Das ist auch bisher seine beste Episode gewesen. Er hat ja schon mehrfach Regie geführt. Er macht auch immer die Dwight-Episoden. Er hat in Season 5 Dwights erste Episode gemacht. Er hat in Season 4 eine Episode zwischen Althea und June gemacht. Die fand ich sehr langweilig. Aber in der Episode, er hat es auch geschafft, Althea ist mir nicht mehr egal. Erstmals. Sie ist ein Charakter und keine Kamera. So, sie war für mich immer, diese neuen Figuren, die meisten, also die ich mir immer am krassesten egal war, war June. Weil June, ich mag Jenna Elfman sehr gerne, aber die Figur hätte mir immer nicht, anfangs war sie, ich renn weg, das war ihr Charakter, und danach ist sie, ich renn nicht mehr weg, das war ihr Charakter.
sie rennt John hinterher.
Genau. Und Althea war für mich immer, ich brauche eine Story, lass mich filmen. Das war ihr ganzer Charakter, und es ging mir so auf den Keks. Ich konnte jedes Mal, wenn diese Kamera rausgeholt, kann jemand dir mal deine Kamera wegnehmen und die zertreten? So. Und direkt in der Episode mit Dwight, die beiden haben eine gute Chemie, sie funktioniert individuell ganz gut, sie kann ihre eigene Episode tragen, ohne dass ich mir gegen den Kopf treten will. So, das war richtig, richtig gut. Und dann hatten wir die zweite Dwight-Episode, in der Sherry auch richtig im Vordergrund war, das war deren Episode. Und auf einmal sehen wir auch wieder die düstere Seite von Dwight, und wir sehen, dass Negan immer noch Thema ist für dieses Pärchen. Wow.
Das fand ich spannend, wie Negan so wirklich über dieser Beziehung von den beiden so ein Geist geschwebt ist. Und er dann plötzlich auch wieder kurz, es hat bei ihm Klick gemacht, als er einen Gefangenen befragen soll und anfängt, den zu foltern mit einem Hund und Musik. Es fehlte nur noch Easy Street, dass er, aber vielleicht hatten sie die Rechte nicht an der Musik, ich weiß es nicht. Und da kam plötzlich diese düstere Seite von ihm wieder zum Vorschein, und man merkte, dieses Happy End, was sie vorher bekommen haben, das steht nur auf so einem brüchigen Fundament, weil die beiden eigentlich mittlerweile komplett andere Menschen geworden sind.
Ja, und das ist auch so eine Sache. Normalerweise stört mich sowas. Normalerweise das habe ich auch in unserem ersten aufgenommenen Podcast gesagt. Normalerweise stört mich sowas, wenn dir eine Episode oder ein Film oder ein Kapitel sowas wie ein Happy End gibt und eine Episode später ist es schon wieder kaputt. So, Lieblingsvergleich ist für mich Aliens.
Mhm.
Und wenn man dann das Intro von Alien 3 schaut, ist man eventuell angepisst. Ich war sehr angepisst damals. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du zu Aliens steht und zu Alien 3. Ich liebe Aliens. Alien 3 wird nie meins sein.
Nee, ich fand's auch nicht so. Das war so, wie, das war's? Am Anfang stürzen sie ab und okay. Und na, okay. Ich will jetzt nicht Alien 3 spoilern.
Genau. Aber der Vergleich, finde ich, der passt sehr gut. Und ja. Und Dwight und Sherry sind endlich wieder zusammen, und eine Episode später sind sie schon wieder auseinander, aber weil sie das so gut erklärt haben in dieser Episode und es trotzdem noch Hoffnung gibt, dass die sich wiederfinden, wovon ich auch ausgehe, die müssen nur erstmal mit ihren eigenen Dämonen klarkommen. Gerade, ich glaube, Dwight stellt sich ja generell, so seitdem er mit Morgan ist, so seinen eigenen langsam, aber jetzt wird es auch Zeit für Sherry, vieles zu verarbeiten. Ich glaube, die haben einfach vieles einfach runtergeschluckt und so getan, als hätte Dwight Daryl nicht gefoltert und Leute erschossen und als hätte Sherry nicht unter Negan gelitten und auch unter dem Deal gelitten, den sie eingegangen ist, um Dwights Leben zu retten, aber auch dann darunter gelitten zu sehen, was aus ihrem geliebten Ehemann so wurde. Und die haben sich auch beide so ein bisschen eine Mitschuld gegeben, was aus der anderen Figur wurde.
Und hier werden halt wirklich die Fans belohnt, die The Walking Dead einfach jahrelang verfolgt haben. Voll. Dass sie diese Charaktere, diese ganze Hintergrundgeschichte, das, was hier nicht so ausgesprochen wird, aber trotzdem zwischen den beiden spürbar ist, das merken halt die Fans, die wirklich diese Charaktere jahrelang begleitet haben und wissen, was dahinter steckt. Und das ist wieder einfach super toll geschrieben. Und bevor wir jetzt hier noch weiter den Podcast eskalieren und 3 Stunden über Fear the Walking Dead reden, können wir einmal so kurz unser Fazit so zu den ersten 6 Folgen. Ich find's einfach alles sehr spannend gemacht, was sie mit den Figuren gemacht haben. Alle Figuren sind jetzt ambivalent, also niemand ist wirklich gut oder böse. Jeder wird irgendwie auf die Probe gestellt und muss schwierige und manchmal auch sehr harte Entscheidungen treffen. Also June, wo sie dann einer gebissenen Virginia eigentlich den Arm abhacken soll, aber sich in dem Moment dann weigert.
June ist erstmals nicht doof. Das ist, seitdem mag ich June. Und ich mochte June in Season 4 nicht, ich mochte sie nicht in Season 5. Ich dachte, wenn ihr eine Figur rauskillt, killt June. Jetzt mag ich sie. Ja, wenn sie jetzt sterben würde, würde ich es doof finden.
So. Ich finde auch Virginia spannend. Sie ist, am Anfang war sie so ein bisschen comichafter Bösewicht, so Negan als Western-Cowboy irgendwie, aber sie ist trotzdem jetzt eine spannende Figur. Sie ist nicht eindeutig böse. Sie hat ihre eigenen Ziele, die sie verfolgt, warum sie das alles tut, was sie tut. Und sie versucht krampfhaft, diese ganzen Gesellschaften, diese Siedlung zusammenzuhalten. Und für sie, für sich selbst, sieht sie einfach nur Gewalt oder Autorität als Möglichkeit, um die alle zusammenzuhalten.
Ähnlich wie es ja dann letztendlich bei Negan dann auch irgendwie der Fall war. Wir haben ja dann auch irgendwann so seine menschliche Seite beleuchtet, weswegen er ja jetzt auch so ein Fanfavorit ist. Und was die Serie auch zurückgebracht hat, was ich ja generell cool finde, wenn das die Walking Dead-Universen machen, das Mysterium. Parallel zu Virginia wird schon was anderes aufgebaut. Es gibt so eine mysteriöse Gruppe, die haben schon Morgan attackiert, aber die haben es auch auf Virginia abgesehen. Die suchen Schlüssel und schreiben immer, the end is the beginning. Was hat es damit auf sich? Hast du da irgendwie eine Theorie?
Noch nicht so wirklich. Ich finde das aber interessant, wie die sich so langsam in Stellung bringen. Und eigentlich sollte das ja alles so ein bisschen, gab ja jetzt hauptsächlich diesen Konflikt zwischen Virginia und Morgan. Und jeder bringt so seine Schachfiguren aufs Brett. Und das Ganze sollte so ein bisschen eskalieren, glaube ich, in der 8. Folge. Mhm. Die ist jetzt aufgrund der Pandemie natürlich nicht fertig geworden rechtzeitig. Und deswegen gab es jetzt nur 7 Folgen. Mhm. Und die nächsten 9 Folgen kommen dann leider erst 2021. Nichtsdestotrotz finde ich die ersten 7 Folgen toll. Natürlich fehlt so ein bisschen das wirkliche Mid-Season-Finale, so ein wirklicher Cliffhanger. Man hat das jetzt auch schon im ersten Trailer gesehen, wo dann wieder ganz viele Charaktere auf dem Boden knien und Waffen an die Köpfe gehalten werden. Ich glaube, das sollte so ein wirklich so ein Standoff zwischen den beiden Gruppen, darauf sollte es hinauslaufen, weil Morgan hat jetzt am Ende Dakotas Schwester in seiner Gewalt.
Auf seiner Seite. Also
auf seiner Seite,
ja. Es ist ja jetzt so wie bei Captain America Civil War bei Fear the Walking Dead. Morgan hat Dakota, Alicia, Charlie, Dwight und Althea. Mhm. John ist eine Wildcard, weil der sich von allen verabschiedet hat. June ist loyal in ihrer Community, weil sie sich wohlfühlt, zusammen mit Sarah Wendell und wahrscheinlich auch Luciana. Strand ist ein Opportunist, dem es da richtig gut geht. Grace soll das Druckmittel sein, das auf Morgan, das gegen Morgan eingesetzt wird?
Genau, jede Seite hat jetzt so ein Druckmittel. Also Morgan hat Dakotas Schwester und, nee, sie heißt Dakota, ne? Virginias Schwester Dakota. Genau, so rum. Genau, und Virginia hat Grace, Morgans schwangere Freundin.
Ja. Und ich glaube, das allerletzte Thema, bevor es komplett ausartet, es muss trotzdem, glaube ich, angesprochen werden, eine gewisse Dame.
Das Madison Baiting muss bitte aufhören.
Glaubst du, sie kommt zurück?
Ich wünsche es mir, ich bezweifle es, weil wenn eine Figur in The Talking Dead ein In Memoriam hat, dann ist sie auch definitiv tot und das hatte Madison. Ich hoffe trotzdem, dass sie noch lebt. Es gibt so viele kleine Verweise und die Darsteller drucksen immer drumrum und auch die Showrunner weigern sich bis heute ihren Tod anzuerkennen und sagen, so wie Madison gesagt hat, no one's gone until they're gone, man hat ihre Leiche nie gesehen und sie hat ja im Prinzip die gleiche Endszene wie Daniel Salazar in Staffel 2 von Flammen umringt, nur wesentlich weniger gefährlich. Sie hätte einfach nur da hochklettern müssen und dann wäre sie da raus.
Ich war mir nie sicherer, dass sie zurückkehrt als jetzt.
Ja, und es wird jetzt alles so ein bisschen ins Spiel gebracht und ich hoffe wirklich, dass sie zurückkommt. Und ich habe auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben, den packe ich vielleicht in die Shownotes, mal gucken. Ich habe nämlich so eine Theorie, warum sie einfach perfekt oder warum die Serie sie zurückbringen muss für eine 7. Staffel. Also jetzt in die aktuelle Staffel passt sie, glaube ich, nicht so wirklich rein in die Story. Da wird so viel gerade ins Spiel gebracht, das ist alles so dicht, da passt sie nicht wirklich rein. Aber ich würde es grandios finden, wenn sie in der 7. Staffel auftritt. Vielleicht, wenn Virginia irgendwann umgebracht wird, was auch immer, ist ja ihre ganze Community, braucht einen neuen Anführer und vielleicht gibt's dann so einen Machtkampf um diese ganzen Pioniersiedlungen.
Ich sag dir eine Sache, wenn sie jetzt Madison zurückbringen würden, würde das bedeuten, Victor Strange stirbt. Weil wenn Madison sieht, wie der Typ, den sie so häufig geschützt hat, eine Waffe auf ihre Tochter richtet,
sofort.
Sie würde nicht drüber nachdenken, sie würde abdrücken.
Und ich finde, wenn die Serie mit Staffel 7 enden würde, was jetzt ist schon absehbar, dass das vielleicht auch passiert. Mhm. Siebte Staffel ist noch nicht bestellt, aber einfach die anderen Serien, The Walking Dead läuft mit Staffel 11 aus und World Beyond läuft dann mit Staffel 2 aus und dann wird alles kommt zusammen in diesen Walking Dead Film, diesen ominösen. Und Fear the Walking Dead vielleicht dann auch mit Staffel 7. Und Madison muss einfach zurückkommen, erstens, damit die Serie überhaupt einen roten Faden hat. Mhm. Sonst wirkt es einfach, diese Serie wirkt nicht aus einem Guss. Worum geht's in Fear the Walking Dead eigentlich? Die Serie beginnt mit der Familie Clark und davon und dann Madison Clark. Und sie gibt's gar nicht mehr. Es ist einfach jetzt Morgans Geschichte. Es sind so zwei Serien, die unter einem Banner laufen. Mhm. Und ich finde, ihr Verschwinden in Staffel 4 könnte tatsächlich sogar Sinn ergeben, wenn sie irgendwann zurückkehrt als Bösewichtin. Und ihre Kinder, oder ihre ganzen Mitstreiter, die jetzt noch in der Serie da sind, sind dann genau in der Mitte zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite Morgan, auf der anderen Seite Madison. Und die haben jetzt dann zwei Staffeln lang mit Morgan verbracht und wissen jetzt auch, wofür Morgan steht. Und dann ist es umso toller, der Konflikt, wenn sie sich entscheiden müssen zwischen einer Seite.
Das hat sich ja früher Kim Dickens schon fast so gewünscht, als sie in Interviews gefragt hat. Sie hat gesagt, für ihr kam die Serie immer vor, wie du das ja richtig gesagt hast, als würde man sie letztendlich von einer ambivalenten Figur langsam zu einer Schurken machen, aber einer nachvollziehbaren genau. Schurken. Und sie meinte, sie würde es am besten finden, wenn sie von ihren Kindern umgebracht wird.
Ja, und ich meine, sie ist jetzt ja, wir haben ja Zeitsprünge, sie ist ja jahrelang, jetzt sind ihre Kinder von ihrer Mutter getrennt, wenn sie jetzt plötzlich wieder auftauchen würde und vielleicht ganz andere Ziele verfolgt, ob sich die überhaupt wieder ihr anschließen würden.
Na, nur noch ein Kind.
Ich nenne sie alle ihre Kinder, auch Luciana und Strand, der ja ihr Drinking-Partner ist. Und ich möchte einfach, dass das darauf hinausläuft. Das wäre einfach ein tolles Traum. Finale für die Serie einfach, damit diese Serie von vorne bis hinten auch Sinn ergibt.
Gleichzeitig will ich auch irgendwann das, was es auf einem Poster gab, schon mal sehen, möchte ich in Realität sehen. Ich möchte eine Reunion zwischen Morgan und Rick und Madison möchte ich auch mit drin.
Wir möchten überhaupt mal eine Szene zwischen Madison und Morgan haben. Die gab's ja nie.
Ja, das muss es echt geben und es muss auch ein Wiedersehen zwischen Morgan und Rick geben, weil mit den beiden hat alles begonnen, mit den beiden, finde ich, sollte es auch irgendwie alles enden.
Ja.
Und Rick und Madison wären auch irgendwie ein Traumpaar, muss ich sagen. Die wären das psychotischste Paar, das ich je gesehen habe, psychopathischste Paar, Entschuldigung. Aber ja, und dann Michonne reinschmeißen, wow.
Ich möchte einfach nur Madison zurück.
Ja.
Ich hoffe, ihr könnt meine Gefühle nachvollziehen und meine Argumente, warum das so schön passen würde.
Ja, ich weiß, viele mögen sie nicht. Ich bin aber komplett deiner Meinung. Ich finde sie auch klasse. Und ich glaube, jetzt sie direkt reinzubringen, glaube ich, wäre zu früh. Weil für den Plot würde es noch nicht gut funktionieren. Man muss erst ein paar Sachen beenden. Genau. Aber gerade dann, wenn man denkt, dass man eine Verschnaufpause hat, sie dann zurückzubringen, das wäre super.
Also hört mich an, Staffel 7, Madison versus Morgan, bitte.
Wäre ich dabei.
Gut, das ist dann schon mal ein schönes Fazit. Wir hoffen, dass nächstes Jahr uns die Showrunner nicht nochmal enttäuschen und die zweite Hälfte der Staffel schlecht wird, aber ich bin guter Dinge.
Ich auch. Die haben jetzt erstmal unser Vertrauen verdient, nach dem, was sie jetzt mit 7 echt guten Episoden abgeliefert haben, finde ich.
Das ist unser kurzes Fazit. Wir werden bestimmt nochmal irgendwann über Fear the Walking Dead reden. Und wer hätte gedacht, dass wir jemals wieder positiv über The Walking Dead reden?
Ich nicht, ich wirklich nicht. Ich hatte aufgegeben, obwohl ich sagen muss, dass schon damals fand ich den Trailer eigentlich ganz cool zu Season 6. Aber Fear the Walking Dead neigt dazu, extrem gute Trailer zu haben und dann nicht abzuliefern. So.
Ja, aber jetzt die 6. Staffel, bisher hat sie abgeliefert. Hoffen wir, dass es weiter so geht. Ich hoffe, ihr guckt auch Fear the Walking Dead. Schreibt uns gerne. Ich bin total interessiert, wie eure Meinung zu der Serie ist. Oder wenn ihr Feedback habt für uns oder Themenwünsche, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. Wir antworten immer gerne und freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Bewertet uns auch gerne bei der Podcast-App eures Vertrauens. Freuen wir uns auch immer drüber. Oder ihr könnt uns auch unter Twitter erreichen, @streamgestöber mit OE. Yves, wo können dich denn unsere Zuhörenden sehen, kontaktieren oder lesen?
Sehen in erster Linie auf Moviepilot YouTube. Ich bin derjenige, der alle Videos macht und dessen Gesicht auch hinhalten muss.
Da gibt's auch viele tolle Walking Dead Videos, könnt ihr gerne mal gucken.
Sehr viele, ja. Und auf Instagram unter Eve_Teenwolf. Den Namen habt ihr mir verpasst. Also, das ist nicht. Ich glaube, es liegt nach wie vor an der College-Jacke, die ich immer ganz gern trage, und der langen Mähne.
Ja, mich könnt ihr lesen, kontaktieren auf Moviepilot oder unter Twitter oder Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler. Wenn ihr jetzt noch andere Folgen gerne hören wollt oder euch schon gefragt habt, warum wir die 100. Folge nicht feiern, wirklich mit irgendwas Besonderem. Wir haben schon gefeiert, und zwar vor ein paar Folgen, ein Jahr Streamgestöber, wo die ganze Redaktion, jeder aus der Redaktion bringt seine und ihre Streamgestöber-Tipps oder Streaming-Tipps mit ein, könnt ihr gerne mal reinhören. Da gibt's sehr viel zu entdecken für euch. Oder wenn ihr noch mehr über The Walking Dead hören wollt, zum Beispiel Folge 83, dort rede ich über The Walking Dead World Beyond. Oder ihr könnt auch Folge 28 hören, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, außer The Walking Dead, aber mit Zombies, dann die historische Zombie-Serie Kingdom auf Netflix. Das war's dann auch schon tatsächlich für heute. Wir haben ein bisschen überzogen, aber unser Herz blutet einfach für dieses Franchise.
Ja, und es war schon zu lange her, dass wir überhaupt irgendeine Form von Talk hatten. Kein Live-Talk, kein Livestream. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu Gast war bei Streamgestöber. Deswegen, es war notwendig und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Es war ein bisschen Therapie für uns auch ein bisschen. Ich danke euch fürs Zuhören und sage, wir hören uns nächste Folge wieder. Bleibt gesund und streamt was Schönes. Ciao.
Ciao.